Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 350.
18 Uhr.
MDR Figaro. Nachrichten.
In Griechenland fressen sich Waldbrände immer mehr auf die Hauptstadt Athen vor. Im Skandal um erkaufte Doktortitel wird der Ruf nach Konsequenzen lauter. Der Geschäftsführer des Deutschen Hochschulverbandes Hartmer sagte MDR Sputnik, wenn jemand seinen Titel nicht durch die eigene wissenschaftliche Leistung erworben habe, müsse ihm der Doktortitel aberkannt werden. Hartmer forderte zugleich, die Regeln für Promotionen zu verschärfen. Sinnvoll sei eine eidesstattliche Versicherung, dass die Promotion ohne unerlaubte Hilfe entstanden sei. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt bundesweit gegen rund 100 Hochschullehrer. Sie sollen Akademikern zum Doktortitel verholfen und dafür von einer Beratungsfirma Geld angenommen haben. Die Zeit 18.05 Uhr.
Figaro am Abend.
Figarinos?
Fahrradladen.
Heute?
Journal. Na, habt ihr euch schon wieder ans frühe Aufstehen gewöhnt? Sind alle Ferienerlebnisse ausgetauscht? Und wie sind sie gelaufen, eure ersten Schultage und Wochen? Darum soll es heute bei uns gehen. Jedes neue Schuljahr ist ein neuer Anfang. Also eine Zeit, sich viel vorzunehmen und neugierig zu sein, was einen da so erwartet. Und wir stellen euch eine Schule vor, in der alles ein bisschen anders ist als anderswo. Jetzt sind unsere Kinderreporter an der Reihe. Auch für sie hat die Schule wieder angefangen. Deshalb hat sich Yannick das Mikro geschnappt und auf dem Hof der August-Hermann-Franke-Grundschule in Halle seine Mitschüler nach ihren Erwartungen ans neue Schuljahr gefragt. Und Serafina und Linnea sind in der Montessori-Schule auf interessante Antworten gestoßen.
Kinderreporter unterwegs.
Hallo, hier ist Yannick. Nach den langen Ferien habe ich mich sehr auf die Schule gefreut.
Hallo, hier sind wieder eure Kinderreporter Linnea
und Sarah.
Ich gehe in die dritte Klasse und ich freue mich schon auf die dritte Klasse, weil wir da Englisch haben.
Ich gehe in die vierte Klasse und wir haben eben kein Werken mehr.
Naja, manche Sachen zu basteln sind schön, aber manche nicht.
Wir sind jetzt gerade in der Montessori-Schule.
Auf dem Schulhof haben wir ein großes Klettergerüst. Da ist eine Rutsche, eine Kletterwand und eine Hängebrücke. Und daneben haben wir Trampolin und Tischtennisplatte.
Freut ihr euch schon auf die Schule?
Ja, ich schon. Ich freue mich. Weil es mir halt Spaß macht, so Arbeiten zu machen und so, dass ich wieder was Neues lerne. Schule macht mir einfach Spaß.
Und habt ihr neue Lehrer oder neue Unterrichtsfächer?
Ja, wir haben Schwimmen als neues Unterrichtsfach.
Was hast du dir im dritten Schuljahr vorgenommen?
Dass ich viel lerne, dass ich immer gut zuhöre, immer nette Klassenkameraden behalte und dass alle meine Freunde bleiben.
Ach, ich würde weiter bei Sport bleiben. In der F-Jugend bin ich jetzt. Ich bin jetzt bei den Großen, bei den Handball.
Also in der dritten Klasse gehen wir dann auch schwimmen.
Ich kann aber nur unter Wasser schwimmen.
Ich kann tauchen und schwimmen.
Und ich kann lange unter Wasser bleiben.
Ich bin in der Klasse 3C. Ich habe mich gefreut, als wir zur Schule gekommen sind und das hat Spaß gemacht in der zweiten Klasse. Für die dritte Klasse habe ich mir vorgenommen, dass ich mehr lerne und gute Noten kriege, dass ich auch im Zeugnis Einsen habe.
Und was hast du dir vorgenommen, Benni?
Also ich habe vorgenommen, dass ich auch mehr lerne und
ich lerne fleißig.
Mathematik ist das Schwerste.
Freust du dich schon auf das neue Schuljahr?
Ja.
Weil ich da wieder meine Freunde wiedersehe.
Na, weil wir da eine Klasse weiter sind und weil ich nicht mehr diese Babyarbeiten machen muss von der zweiten Klasse.
Habt ihr jetzt irgendein neues Unterrichtsfach?
Englisch.
Ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich war letztens in Afrika und so, da habe ich schon ein bisschen gelernt.
Ich versuche mich gut anzustrengen und so.
Ich habe mir vorgenommen für das neue Schuljahr, dass ich nicht so viele Rechtschreibfehler mache.
Ich möchte nicht so viele Fehler in Mathe machen.
Was hast du dir vorgenommen im dritten Schuljahr?
Naja, ich war letztes Jahr Klassenbester und da hatte ich nur Einsen, sag ich jetzt mal. Und nächstes Jahr möchte ich das gerne weiterführen.
Und ich versuche auch, Wellenweber und Tischtennis zu schlagen.
Was hast du dir vorgenommen?
Fußball spielen!
Das nächste Mal könnt ihr unsere Kinderreporter am 3. Oktober hören. Dann feiern wir den Tag der Einheit, denn vor 20 Jahren wurden die beiden deutschen Staaten wieder zu einem gemeinsamen Deutschland vereinigt. Die Kinderreporter erkunden für uns dann im Leipziger Schulmuseum, wie Kinder in der DDR lebten, und sie sprechen mit ihren Eltern darüber. Übrigens könnt ihr Figarino jetzt immer und überall hören, wenn ihr Lust dazu habt. Auf unserer Internetseite findet ihr rechts oben einen Lautsprecher und ein einziger Klick darauf bringt euch zum Figarino Webchannel, unserem Radio im Internet. Klaus Fischer nimmt uns mit in den Harz an eine ganz besondere, eine musikalische Schule, das Landesgymnasium für Musik in Wernigerode.
Ich bin an diese Schule gekommen, weil es hier auch diesen Chor gibt. Also bei uns gab es ja in der Grundschule nur so einen einfachen Klassenchor, aber hier singen halt viel mehr mit. Und also dann durfte ich noch ein Jahr mit meinem Bruder hier auf die Schule, weil er hat dann Abitur gemacht. Und ja, und jetzt bin ich auch hier.
Benjamin ist ziemlich begeistert von seiner Schule, auch wenn es, wie er sagt, schwerer ist als woanders. Neben den normalen Hauptfächern wie Deutsch, Mathematik und Englisch haben die Wernigeröder Schüler 4 Stunden Musikunterricht in der Woche und alle müssen im Schulkinderchor mitsingen. Ab der 7. Klasse, also in gut 2 Jahren, muss jeder Schüler auch noch Klavier lernen. Das ist Pflicht. Marius findet das gut, aber ganz so begeistert von seiner Schule wie Benjamin ist er doch nicht.
Also es sind viel zu viele Mädchen, müssten viel mehr Jungs sein.
Das ist Pech, sagt Marius' Mitschülerin Luzi.
Ich finde, die Jungs haben selber Schuld, wenn sie sich nicht bewerben.
Bewerben? Was meint Luzi denn damit? Wieso muss man sich bewerben, um auf ihre Schule zu kommen? Weil, und das ist wieder etwas Besonderes am Landesgymnasium Wernigerode, nicht jeder Schüler oder jede Schülerin einfach so aufgenommen wird. Entscheidend, so sagt Maria, ist das Zeugnis der 4. Klasse und darin eine ganz bestimmte Zensur.
Man muss mindestens eine 2 in Musik haben, um hier aufgenommen zu werden. Also eine 1 oder eine 2 muss man haben.
Doch damit hat man es noch längst nicht geschafft. Dann kommt erst die Aufnahmeprüfung.
Man muss was singen und was nachsingen. Ich bin hierher gekommen, dann haben sie mich reingeholt in den Raum, wo die Aufnahme eine Prüfung stattfand, dann musste ich 2 Lieder singen, die ich einstudiert habe, ja, und dann das gleiche, wie Charlotte schon gesagt hatte. Und dann habe ich später einen Brief bekommen und da steht dann drin, ob man dann darf oder nicht darf.
Auch die Jungs haben vor der Aufnahmeprüfung ziemlich gezittert, zum Beispiel Sebastian. Doch weil er unbedingt aufs Landesgymnasium wollte, hat ihm der Stress nichts ausgemacht.
Also als ich das beschlossen habe, dass ich hier drauf wollte, da haben wir in der Schule so ein Flugblatt gekriegt und da stand das halt drauf, dass hier viel Musik gemacht wird. Und als ich dann den Brief gekriegt habe, dass ich genommen wurde, da war ich gerade in der Jugendherberge und da hat mich dann meine Mutti angerufen.
Nur wer die Musik nicht hören kann, kann dem Nachbarn böse sein. Mich begleitet seine Klänge in den neuen Tag hinein. Wo ich gehe, wo ich stehe, immer sing ich
Ich hatte hier eine Freundin und also die hat mir das von der Schule hier erzählt, die ist hier auch drauf und hat mich dann so praktisch angesteckt von dieser Schule und ich habe schon immer Klavier gespielt und da habe ich mich dann auch hier beworben und habe mich dann auch ganz doll gefreut, als ich hier drauf kam.
Nachdem bisher ausgiebig die Schüler am Landesgymnasium Wernigerode zu Wort gekommen sind, spreche ich jetzt noch mit Lehrerin Frau Bensing. Meine erste Frage: Macht ihr die Arbeit an der Schule genauso viel Spaß wie ihren Schülern?
Ich bin sehr zufrieden mit meinen Schülern, weil sie sehr leistungsbereit sind und weil sie einem ganz viel zurückgeben von dem, was man an Kraft selber gibt. Das kriegt man zurück, indem sie zeigen, dass sie Spaß am Singen haben, Spaß am Arbeiten haben und hier gerne sind. Ich bin selber an diese Schule gegangen. Ich war hier Schülerin und bin Musiklehrerin geworden. Nicht, weil ich nichts anderes wusste, sondern weil ich es wirklich aus Berufung werden wollte.
Wenn die Schüler alle so musikalisch sind, dann könnte man meinen, werden sie später nach dem Abitur auch alle einmal Musiker werden. Das ist aber nicht gesagt, meint Frau Bensing. Denn heutzutage ist es schwer, mit Musik sein Geld zu verdienen. Was werden die Wernigeröder Schüler denn dann so?
Arzt oder Architekt oder Fotograf oder was auch immer. Aber ich denke, dass für alle nachher in ihrem Erwachsenensein, in ihrem Erwachsenenleben die Musik mindestens die schönste Nebenbeschäftigung der Welt bleiben wird.
Es geht also nicht ohne Musik.
Also ich finde, dass dieses Musikgymnasium sehr weiter zu empfehlen ist für alle, die an Musik interessiert sind.
Klaus Fischer stellte uns eine tolle musikalische Schule vor.
Heute hörten Sie Auszüge aus 9 Händel-CDs und am Mikrofon verabschiedet sich nun Bernhard Moorbach.
Kulturradio vom RBB. Die Nachrichten.
Uhr, guten Abend. In 3 weiteren Branchen sollen künftig Mindestlöhne gelten. Das teilte das Bundesarbeitsministerium mit. Lohnuntergrenzen sollen demnach in der Abfallwirtschaft, den industriellen Großwäschereien und den Bergbauspezialdiensten eingeführt werden. Darauf hätten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften im zuständigen Tarifausschuss geeinigt. In 2 weiteren Branchen, dem Wach- und Sicherheitsgewerbe sowie der beruflichen Aus- und Weiterbildung, liegt die Entscheidung nun beim Bundeskabinett. In beiden Fällen gab es im Ausschuss einen Patt. Bislang gelten Mindestlöhne für etwa 1,8 Millionen Beschäftigte am Bau, bei den Gebäudereinigern und bei Briefdiensten. Die Temperaturen liegen aktuell in Berlin bei 24 bis 26 Grad, in Prenzlau in der Uckermark bei 23 und in Lübbenau im Spreewald bei 26 Grad. Morgen nach örtlichem Frühnebel überall sonnig und mit 28 bis 32 Grad hochsommerlich warm. Die Zeit 19.04 Uhr.
Kulturradio vom RBB. Kulturtermin.
Heute mit einem Beitrag aus der Redaktion Wissen. Wohin geht die Psychiatrie? Sie hören eine Sendung von Dorette Deutsch.
Als die Gesellschaft für Sozialpsychiatrie in Homburg getagt hat, habe ich die gemieden wie die Pest. Ich wollte mit diesen Nestbeschmutzern keinen Kontakt haben. Und ab dann, als ich einen Brief gelesen hatte, den ein amerikanischer Psychiater seinem Freund geschrieben hatte, wie es in den Anstalten zugeht, gemerkt, da stimmt was nicht in Deutschland, genauso wie in Amerika. Und dann habe ich noch gesagt, ich will hier ein Paradies schaffen. Ein Ort, wo die Menschen in Ruhe ihr Leben leben dürfen. Wo man sie wirklich genesen lässt oder ihr schlimmes Schicksal ertragen lässt. Die Rede habe ich noch. Ich wundere mich selbst, was ich da geschrieben habe.
Professor Wolfgang Werner, früher ärztlicher Direktor der Landesklinik Merzig. Das Krankenhaus Merzig bei Saarbrücken ist meine erste Station. Vergeblich suche ich nach dem Schild mit dem Hinweis auf die psychiatrische Landesklinik. Fahren Sie einfach dem Rotkreuz-Schild nach, hatte Professor Werner am Telefon gesagt, denn die frühere Anstalt ist inzwischen zu einem Allgemeinkrankenhaus geworden. Wenig später, als wir durch den Park der Andersdenkenden, dem früheren Anstaltsfriedhof, gehen, wird konkret erlebbar, was das Besondere an Merzig und längst noch nicht überall gelungen ist. Durch die Öffnung nach außen auf allen Ebenen, sogar die Leichenhalle wurde zu einem gut besuchten Kulturzentrum, wurde der psychischen Erkrankung die Stigmatisierung genommen. Professor Wolfgang Werner erinnert sich heute an den Beginn eines langen Wegs.
Als ich am ersten Tag kam, hatte ich schon den Kopf geschüttelt. Und als ich raufkam, und da sagte die Sekretärin damals zu mir, das sind jetzt alles Ihre Kinder. Und da plötzlich fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Das dachte ich, nee, ich will keine Kinder. Ich will Menschen, die ihr Leben leben dürfen. Und das hat wirklich eine Abwehrhaltung in mir erzeugt, wo ich vorher eigentlich der liebe Vater sein wollte für alle und hoffentlich auch geblieben bin. Und dann hat sich das geändert, dass ich gesehen habe, jeden Tag, wie die Menschen in ihr Leben betrogen wurden. Und das kann so nicht bleiben.
30 Jahre sind vergangen, seit die Psychiatrie-Enquete in Kraft trat. Dr. Albrecht Egetmeier, Psychiater und Psychologe, früher Chefarzt in Kempten, berät heute die bayerischen Bezirke bei der Umsetzung ambulanter Betreuungskonzepte. Er hat sich sowohl für Angehörigenarbeit als auch für gemeindenahe Versorgung eingesetzt. Bei einer Expertenrunde im sommerlichen Garten blickt er auf die vielversprechenden Anfänge zurück.
Es ging darum, die Situation in den großen Häusern für die psychisch Kranken zu verbessern. Und es waren sehr viele Dinge, die da gleichzeitig angepackt worden sind. Was wir im Moment erleben, ist schon ein Prozess, wo das Prinzip der Ökonomie ein bisschen in die Leitung vorgegeben ist.
Zur Entstehungszeit der Klinik Merzig, Ende des 19. Jahrhunderts, als die meisten Anstalten entstanden, hatte man noch einen Irren auf 500 Einwohner gerechnet. Wenn sich das Tor des roten Backsteingebäudes schloss, fanden viele den Weg nie wieder hinaus. Heute ist über dem Eingang eine leuchtend rote Sonne angebracht.
Natürlich, je fitter man war und sozial schlecht dran, umso höher war die Wahrscheinlichkeit, hier zu bleiben. Also wenn man einigermaßen fit helfen konnte, die Station zu putzen, die Kartoffeln zu schälen, die Straße zu kehren, hat man sich nicht gerne davon getrennt. Aber es sind halt sehr viele Menschen nach einer Krise hier geblieben, meistens weil sie keinen sozialen Hintergrund hatten, meistens weil sie keinen Sog hatten, der sich wieder nach Hause zurückgezogen hat. Und die Medizin hat ihnen den Vorwand geliefert, dass man sagt, die können nur dort im Stillen gesund oder unter spezialistischen Bedingungen ausreichend kuriert werden.
48 Betten für psychisch Kranke gibt es heute gerade noch in der psychiatrischen Abteilung des Allgemeinkrankenhauses. Früher lebten 1300 Menschen hier. Platz hatten sie nicht, sagt Psychiater Wolfgang Werner, aber sie waren da. Die Verweildauer ist auf maximal 30 Tage zurückgegangen.
Ich habe eine Gerontopsychiatrie, da waren 100 Plätze. Die war definiert ab 65 und da wurde mir also klar, wie verrückt das ist. Also wenn ich jetzt eine Depression hätte, käme ich also automatisch auf die Gerontopsychiatrie, dass das ein Unsinn ist. Und dann haben wir gemerkt mit der offenen Psychiatrie, dass die Nähe des sozialen Platzes viel wichtiger ist. Wie ich da die offene Station gemacht habe, habe ich mir Demenzkranken Angst gehabt, dass die dann weglaufen und überrollt werden von den Manischen. Bestimmt überhaupt nicht. Es ist keiner weggelaufen, weil irgendein junger Schizophrener gesagt hat, Oma, gehst du jetzt wegkommen? Bleib doch hier. Ich hatte viel weniger Schenkelhalsbrüche außerhalb der Gerontopsychiatrie als in der Gerontopsychiatrie. Es ist alles eine Sache der Dosis. Wenn Sie nur 3 bis 5 Demente haben. Aber, wie ich die 100 Betten hatte, waren sie voll. Diese selbstgemachte Dummheit und diese Verweigerung von Kompetenz macht die Menschen ja glücklicher.
Merzig ist ein bundesweit bekanntes, besonders erfolgreiches Beispiel. Je nach Bundesland sind immer noch bis zu 50% der psychisch Erkrankten in psychiatrischen Großkrankenhäusern fern vom sozialen Platz untergebracht. Dr. Klaus Nissler ist Mitbegründer der Blauen Blume, einer modellhaften Wohngemeinschaft mit Begegnungszentrum in Kaufbeuren, sowie im Vorstand der Gesellschaft für Gerontopsychiatrie.
Man hat nach wie vor nicht geschafft, diese Großkrankenhäuser abzuschaffen. Und die Institution Psychiatrie schafft natürlich, allein dass sie eine Institution ist, Probleme. Und geht nicht wirklich auf die Bedürfnisse der Betroffenen ein, sondern handelt institutionsorientiert. Aber die Zeit ist eben eine völlig andere. Die Niedergelassenen zum Beispiel versuchen momentan so wenig wie möglich überhaupt psychiatrische Patienten zu behandeln, weil sie gar kein Geld mehr dafür kriegen oder kaum noch. Die Fachärzte jammern. Keiner fühlt sich zuständig für die Menschen mit chronischen psychischen Erkrankungen, für die Menschen mit schweren Verhaltensstörungen bei Demenz, die drohen momentan rauszufallen und alle reißen sich um Psychotherapiepatienten und also neuerdings gibt es jetzt auch Zentren für Altersmedizin, in denen man Menschen versorgt, die ins Raster passen. Wir sind momentan in einer Entwicklung, dass es eine Zweiklassenpsychiatrie gibt. Es gibt die schicken, psychosomatisch, psychotherapeutischen, geriatrischen Einrichtungen. Es gibt die, mit denen keiner was zu tun haben will und die nirgendwo anders versorgt werden. Die kommen dann in die öffentlichen Einrichtungen. Das ist momentan so eine Tendenz.
und dadurch werden stationäre Strukturen zementiert. Projekte wie das Münchner Atriumhaus, das sich an Schwerstkranke richtet und diese, soweit es geht, ambulant betreut, sind bislang eher die Ausnahme geblieben. Chefärztin Dr. Gabriele Schleuning.
Die Idee mit dem Atriumhaus, also für ein Viertel der Stadt, mal modellhaft etwas aufzubauen, was wirklich sich speziell diesen schwierigen und schwer und langfristig Kranken zuwendet und für die sozusagen eine ambulante Heimat zu sein, aber wenn es ihnen schlechter geht, mit unserer Krisenstation auch eine kurzfristige stationäre Möglichkeit anzubieten, mit der Idee, dass wenn man das Angebot, auch das stationäre Angebot, so wohnortnah und so niedrigschwellig gestaltet, dass die Menschen freiwillig kommen und nicht warten, bis alles sich so zugespitzt hat, dass sie dann mit Polizei und Blaulicht in einem seelisch oft desolaten Zustand aufgenommen werden, der sich dann noch verschlechtert durch so eine gewaltsame und unschöne und unwürdige Einlieferung. Das wollten wir vermeiden, dadurch, dass wir ein Haus anbieten, das keine Angst macht, wo die Menschen ohne ärztliche Einweisung von sich aus hingehen können, das offen ist, wo man, wenn man reingeht, weiß, ich kann jederzeit auch wieder rausgehen. Das eigentlich war die Idee des Atriumhauses.
Das Atriumhaus versteht sich als Anlaufstelle und Langzeitambulanz mit Krisenstation, die garantieren soll, dass Menschen an ihrem sozialen Platz psychiatrisch versorgt werden. Doch unter zunehmendem Kostendruck ist eine schwierige Situation entstanden. Oberarzt Dr. Michael Welcheholt.
Aktuell ist tatsächlich ein großes Problem, dass wir aufgrund der deutlichen Verschlechterung im Bereich der Finanzierung bei den niedergelassenen Psychiatern tatsächlich täglich hier Patienten inzwischen haben, die sich bei uns ohne vorher sich zu melden einfach im Haus einfinden und sagen, mir geht das so schlecht, ich bekomme keinen Termin mehr, bitte helft mir. Das finde ich sehr schwierig, weil wir für bestimmte Problemkonstellationen eigentlich nicht zuständig sind, wenngleich man sagen muss, jeder Notfall ist auch eine Indikationsstellung für eine ambulante Behandlung in der Institutsambulanz. Das andere ist, dass wir zu wenig Zeit haben für diese vielen Patienten, denn auch wir müssen, um wirtschaftlich überleben zu können, unseren Tag jeweils sehr ausplanen. Und was machen Sie mit den 5 oder 10, die zusätzlich kommen? Wer sieht die? Wer hat Zeit für die? Das ist zurzeit ein echtes Problem.
Das Konzept ambulant vor stationär ist noch lange nicht überall umgesetzt. Der Psychiater Dr. Albrecht Egetmeier.
Ein Bett, was irgendwo steht, wird auch belegt. Egal, ob im Krankenhaus oder im Pflegeheim oder sonst wo. Das ist ein ökonomisches Prinzip, weil kein Träger es sich leisten kann. Wir denken alle in Betten, in Planbetten, nicht in regionalen Budgets. Es ist unmöglich, aus dem Topf für die stationären Leistungen einen Abfluss herbeizuführen in den Bereich der ambulanten Leistungen, weil auch auf der Kassenseite auch die Herren, die verantwortlich sind für die stationären Töpfe, sind andere Herren als die für die ambulanten Töpfe. Und die lassen sich nichts wegnehmen, weil es mit Prestige verbunden ist, wie groß mein Etat ist.
Vor allem ältere Menschen suchen von sich aus keine psychiatrischen Ambulanzen auf, aus Unsicherheit und weil sie sich ihrer Erkrankung schämen. Mit dem normalen Praxisbetrieb werden sie nicht erreicht. Dr. Klaus Nissle.
Nachdem die Expertenkommission damals gesagt hat, dass die Psychiatrie-Enquete in der Gerontopsychiatrie nicht richtig umgesetzt worden sei, hat man begonnen, mehr ambulant zu arbeiten. Es bildete sich der Begriff der gerontopsychiatrischen Zentren und das wurde in den 90er Jahren ausgebaut und da war eben die Ambulanz was sehr Wichtiges. Und da kamen wir in die Wohnungen und da ging das los. Das Entscheidende ist nach wie vor, dass man die Menschen da versorgt, wo sie leben und nicht irgendwie in Einrichtungen bringt, um die Demenz zu behandeln, sondern dass man versucht, die Menschen, die eh schon Orientierungsstörungen haben, nicht auch noch in eine fremde Umgebung bringt, wo sie sich noch schlechter orientieren können. Und die Kliniken sind denkbar ungeeignet dafür. Es gibt Ausnahmen, aber das sind Ausnahmen.
Unter einem gemeinsamen Dachverband haben sich in vielen Städten die Betroffenen zu Alzheimer-Gesellschaften zusammengeschlossen, einer wichtigen Anlaufstelle für Demenzkranke und ihre Angehörigen. Christine Zatzitzki von der Alzheimer-Gesellschaft München.
Was sich verändert hat in den letzten Jahren, ist, dass die Angehörigen früher anrufen. Was noch vor 5 Jahren haben viele erstmal gepflegt, bevor sie überhaupt eine Beratungsstelle aufgesucht haben. Ich sehe, da ist ein Wandel da. Das Thema Demenz ist in der Öffentlichkeit mehr präsent. Es sind nach wie vor Frauen, die betreuen. Es sind die Töchter, Schwiegertöchter auch nach wie vor in der Mehrzahl. Es wird aber zunehmend schwieriger. Gerade in der Großstadt sind die Frauen auch häufig berufstätig. Es kommt hinzu, die Demenzdiagnosen werden immer früher gestellt. Das heißt, es sind die Partner meistens berufstätig, haben teilweise auch noch Kinder zu Hause zu versorgen. Also da entwickeln sich jetzt ganz neue Bedarfe, die man decken muss.
Plätze in Wohngemeinschaften, weiß Christine Zatzicki von der Alzheimer-Gesellschaft, sind besonders gefragt, von denen es jedoch bundesweit immer noch viel zu wenige gibt. Insgesamt gilt, die Hilfsangebote müssen so vielfältig und so verschieden sein, wie es die Betroffenen und ihre Familien sind. 9 Jahre lang hat die Psychologin Constanze König ihre an Demenz erkrankte Mutter gepflegt, in einer Wohnung, die nur wenige hundert Meter von ihrer eigenen entfernt lag.
Man weiß ja Gott sei Dank vorher nicht, wie lange das dauert. Ganz wichtig ist eben, dass man überhaupt zulässt, dass man sich früh genug Hilfen holt, auch für den Dementen sozusagen selber, weil viele ältere Menschen nicht so schnell Hilfe von anderen akzeptieren und da muss man sich schon früh genug auch dran gewöhnen. Das war mit meiner Mutter schon auch ziemlich schwierig, bis ich dann an den Punkt gekommen bin, dafür, dass sie ein Leben in der Familie hat, muss sie damit auch leben, dass auch mal eine Schwester kommt, die ihr nicht so gefällt.
Gerade das Pflegeheim mit seinen starren Regeln verstärkt die Unruhe der an Demenz Erkrankten noch. Dr. Klaus Nissler.
Nehmen Sie einen Landwirt, der 80 Jahre ist, nie im Krankenhaus war. Der soll dann den ganzen Tag in einem Dreibettzimmer im Bett liegen. Ja, das ist der nicht gewöhnt. Der steht eben auf und dann geht schon los. Und dann kommen die Psychopharmaka. Also das sind alles Dinge, die letztlich durch die Institutionen entstehen. Ja? Und die Behandlung mit Psychopharmaka, gibt es jetzt ganz viele Studien, die nachweisen, dass gerade Neuroleptika bei Demenz eigentlich nicht angebracht sind. Aber in Deutschland wird ganz viel mit Neuroleptika behandelt und man weiß, dass das Risiko, einen Schlaganfall zu kriegen oder auch zu sterben, um das 2- bis 3-fache erhöht ist.
Die gemeindenahe Betreuung am sozialen Platz wird die einzige Möglichkeit sein, um die vielen alten Menschen adäquat zu betreuen. Professor Wolfgang Werner.
Die persönliche Erfahrung ist, dass ich nach meiner Pensionierung die Mutter ins Haus geholt habe. Wir haben uns sehr aneinander gehangen. Ich habe alles gemacht, was es gibt. Dinge, die ich mir nie zugetraut hätte. Ich konnte alles, was ich nicht für möglich gehalten habe. Und da wurde mir klar, natürlich kann man das lernen. Jede Mutter kann ihr Kind wickeln und denkt vorher nicht, sie müsste das delegieren. Aber in den Alten macht man es so, als ob es delegiert werden müsste. Und mir wurde klar, dass man im Grund am sozialen Platz fast alles machen kann. Es gibt ein paar wenige Indikationen, was Krankenhaus braucht. Aber die sind wirklich selten. Und das Krankenhaus zum Sterben zu benutzen, ist noch der größte Unsinn.
Professor Wolfgang Werner hat in Merzig eine Psychiatriestiftung gegründet und wird sich nach seiner eigenen Erfahrung mit sozialer Ausgrenzung auch weiterhin dafür einsetzen, dass alte Menschen am sozialen Platz leben und sterben können.
Wenn man einen Menschen so liebevoll behandelt, wie man sich selbst gegenüber ist oder erwarten würde, dann macht man fast alles richtig.
Wohin geht die Psychiatrie? Im Kulturtermin vom RBB Kulturradio hörten Sie eine Sendung von Dorette Deutsch in einer Eigenproduktion der Autorin.
WDR 5 Nachrichten.
Es ist 8 Uhr. Die Außenminister der Europäischen Union beraten heute über die künftige Strategie in Afghanistan. Bei den Treffen in Stockholm soll es vor allem um den Wiederaufbau und den Weg des Landes zur Demokratie gehen. Die Außenminister dürften aber auch über den Luftangriff der NATO in der Provinz Kunduz sprechen. Die Bundeswehr hatte im Kampf gegen die aufständischen Taliban Unterstützung angefordert. Bei dem Angriff waren gestern nach nicht offiziellen Berichten bis zu 90 Menschen getötet worden. Bislang ist nicht geklärt, wie viele zivile Opfer dazugehören. Nach der NATO hat auch die UNO eine Untersuchung eingeleitet. Sie schickt Experten nach Afghanistan. Sie sollen klären, warum der Angriff befohlen wurde, obwohl zivile Opfer nicht ausgeschlossen werden konnten. In Dortmund wollen heute tausende Menschen gegen einen geplanten Aufmarsch von Neonazis protestieren. Vor dem Rathaus soll ein Friedensfest stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht hatte gestern entschieden, dass die Neonazis durch Dortmund ziehen dürfen.
WDR 5 Das Morgenecho.
shine on.
In Dortmund soll heute eine Großdemonstration von Rechtsextremen stattfinden. Der Polizeipräsident von Dortmund hatte die Kundgebung zunächst verboten. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Verbot am Abend aber wieder aufgehoben. Unterdessen werden rund 10.000 Menschen zu einer Gegendemonstration erwartet. Ebert Weber ist Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes für das östliche Ruhrgebiet. Guten Morgen, Herr Weber.
Schönen guten Morgen.
1.000 Rechtsextreme werden erwartet.
Wir haben am 1. Mai erleben müssen, und ich war Leiter der DGB-Demonstration zum Tag der Arbeit, dass uns mehr als 300 Nazis angegriffen haben, mit Stangen, mit Stöcken, mit Steinen, gewalttätig. Es muss jetzt Schluss sein damit.
Aufstehen gegen Recht, das ist eine Strategie. Könnte man die Rechtsextremen nicht genauso gut einfach ignorieren?
Das ist nicht mehr möglich. Wir haben, glaube ich, insgesamt zu lange zugeschaut und nicht genau hingeguckt. Es ist notwendig, dass wir deutlich machen, so geht es nicht mehr weiter. Sonst ist dieser Prozess sehr schwierig aufzuhalten. Wir wehren uns. Dortmund gehört nicht den Nazis, Dortmund gehört den Demokraten.
Sie haben den Eindruck, rechte Gewalt nimmt zu. Haben da die Politiker versagt?
Also ich will deutlich sagen, dass in den Jahren von 2000 beispielsweise bis 2006 etwa, wir versucht haben, zusammen mit den Kirchen, zusammen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen gegenzuhalten, dass uns gesagt worden ist, macht das Thema nicht zu groß, ihr schädigt den Standort Dortmund. Das war eine falsche Strategie.
Vielen Dank.